Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin und Schriftstellerin Jenny Zöker. Guten Tag, Frau Zöker.
Hallo.
Da ziehen Sie sich das Mikrofon noch ein bisschen heran. Sie sind ja samstags öfter unser Gast. Gerade am Samstag, lieben Sie das Samstagsfeeling?
Ich liebe aber auch das Montags- und Dienstagsfeeling. Also für mich unterscheiden sich tatsächlich die Wochenenden nicht so extrem von den anderen Tagen als Freiberuflerin. Deswegen, also ich habe heute ein gutes Gefühl und an anderen Tagen aber auch wohl mal.
Aber Sie haben es ein bisschen schwer gehabt herzukommen, weil natürlich zum Beispiel die U-Bahnen weniger oft fahren. Ne?
Genau, ja, das ist schon, es ist also alles leerer. Das finde ich schon auch ganz angenehm. Aber das, wie gesagt, kann auch mal dienstags um die Zeit passieren. Ich bin da nicht so.
Sie unterscheiden nicht zwischen Wochentag und Wochenende, verstehe. Ganz anderes Thema wird gleich unser erstes Thema sein, nämlich die Frage, ob die Corona-Beschränkungen tatsächlich nur im November Fakt sein werden oder ob sie doch verlängert werden. Am Montag wird es ja eine neue Schaltkonferenz von Bund und Ländern geben und daher sprechen wir gleich drüber. Natürlich ist das Pandemie-Thema immer das beherrschende Thema. 22.461 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut heute. 1.081 Fälle sind das weniger als am Freitag und der Wert ist auch ein bisschen geringer als im Vergleich zum vergangenen Samstag. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie wird es weitergehen mit den Corona-Beschränkungen? Das wird Thema sein am Montag bei der Schaltkonferenz von Bund und Ländern. Was meinen Sie, Frau Zöker, steht uns das bevor, dass die Einschränkungen doch bis in den Dezember hinein verlängert werden?
Ja, ich kann das, glaube ich, genauso wenig sagen wie alle anderen, also auch wie die Experten und Expertinnen. Man ist tatsächlich ja, von diesen Zahlen abhängig und muss jetzt schauen. Und da wir alle wissen, dass es ein paar Tage dauert, bis sich Maßnahmen auswirken, muss man jetzt einfach abwarten. Also ich kann auch nur hoffen.
Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sagt natürlich, auf jeden Fall darf jetzt am Montag noch nicht eine solche Entscheidung getroffen werden. Es muss erstmal abgewartet werden, ob der jetzige Lockdown nicht doch vielleicht positive Resultate zeitigt.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man ein bisschen länger warten muss. Also diese ganzen Quarantänebestimmungen sind ja nun alle nur mindestens 5 Tage, teilweise sogar 10 Tage. Und wie wir wissen, es ist auch gerade schwierig, überhaupt einen Test zu bekommen oder die Testergebnisse zu kriegen. Das heißt, manche könnten vielleicht schon wieder raus, aber das Ergebnis lässt auf sich warten. Also das höre ich immer mehr so im Umkreis. Das heißt, man müsste eigentlich noch ein bisschen länger warten und dann erst entscheiden.
Mal gucken, wie tatsächlich das Gespräch am Montag laufen wird. Im Fokus werden sicherlich die Schulen stehen. Die sollen ja unbedingt geöffnet bleiben. Aber das kann nur gut gehen, sagt zumindest Karl Lauterbach von der SPD, wenn der Unterricht neu organisiert wird. Er sagt, die Schulklassen müssen aufgeteilt werden. Also Präsenzunterricht auf der einen Seite, Homeschooling auf der anderen Seite, vielleicht auch im wöchentlichen Wechsel. Halten Sie das für eine mögliche Lösung?
Auf jeden Fall, haben wir ja auch schon gemacht und ging ja auch. Also das ging mehr oder weniger gut.
Sie haben 2 Kinder.
Genau, ich habe 2 schulpflichtige Kinder und die haben das beide schon erlebt. Auch genau, dass die Aufteilung gab es ja auch schon. Jetzt ist an der Einschule Alarmstufe Orange oder so. Das heißt, die müssen tatsächlich Masken tragen, was sie auch alle tun. Und ich habe nochmal, also wir reden da ja auch oft drüber, die Kinder sagen, ja, ist ein bisschen nervig, aber ehrlich gesagt vergisst man es im Unterricht und in der Pause darf man es abnehmen. Die sind ja draußen und laufen rum oder so. Und die Oberstufe, wo mein einer Sohn hingeht, da ist sowieso Maskenpflicht, das ist aber auch kein großes Problem. Und ja, es geht auch, das aufzuteilen. Ich meine, dass es Schwächen hat, darum müssen wir nicht drüber reden. Das haben wir uns alle, das wissen wir ja, dass nicht alle Lehrer und nicht alle Lehrinhalte und so weiter gut geeignet sind und nicht alle SchülerInnen geeignet sind, zu Hause sich genauso ranzusetzen und ranzubleiben, wissen wir. Aber das ist nun mal das Problem. Und was soll man denn sonst machen?
Ich bin da pragmatisch. Aber ich will noch mal Herrn Lauterbach zitieren, der sagt nämlich, dass die Schulen in Sachen Pandemiebekämpfung nicht wirklich auf dem Stand sind. Also er sagt, wir haben 8 Monate Zeit gehabt, zum Beispiel diese Teilung der Schulklassen wirklich durchzuführen, wirkungsvolles Homeschooling vorzubereiten und es sei nicht genug passiert. Sie machen andere Erfahrungen?
Ja, also das liegt auch an den Schulen natürlich. Wir haben auch wirklich Glück. Es sind 2 verschiedene Schulen, aber die machen das beide sehr gut. Eine ist übrigens in Kreuzberg, nochmal so zum Thema, wie schlechte Schulen in Kreuzberg sind. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, aber das ist wirklich bei anderen Schulen natürlich ganz anders. Ich meine, es gibt ja auch Schulen, die nicht mal richtig lüften können, wir wissen, in der Bundesrepublik, und das ist natürlich ein Problem. Ja. Aber was soll man denn jetzt machen? Man muss ja pragmatisch rangehen. Auch Herr Lauterbach muss dann einfach sagen, ja, die hätten mal was machen sollen, haben sie aber nicht. Trotzdem muss man das damit umgehen und immer so weit gehen, wie man kann.
Ja. Er sagt zum Beispiel, das Lüften reicht nicht. Luftfilteranlagen braucht es natürlich. Das ist ja auch schon vielfach diskutiert
worden. Genau, 3-4 Schulen haben die schon diese Anlagen. Da wird das gerade getestet in Berlin, soweit ich weiß. Also das weiß ich nur bei Berlin halt. Und dann geht es auch um die Frage, welche Art von Filtern da eingesetzt werden. Und sollen das jetzt nur CO2-Filter sein, die einfach nur sagen, jetzt muss man wieder gelüftet werden? Wo ich so denke, da kann man sich auch einen Wecker stellen alle 5 Minuten und sagen, jetzt lüften wir. Also da braucht jetzt nicht der Filter einem das zu sagen. Aber diese anderen Filter, die tatsächlich dann auch besonders viele Viren, Bakterien rausfiltern sollen, die sollen dann ja auch noch helfen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Und ich meine, da werden weisere Menschen schon mehr drüber nachgedacht haben, warum man nicht einfach FFP2-Masken verpflichtend macht für die Schulen. Die sind natürlich teurer, die kann man nicht so lange benutzen, weil man die ja nicht waschen kann. Aber theoretisch, also ich trage meine auch eine Woche oder zwei. Also weil irgendwie, nur wenn man halt draußen ist, kann man nicht FFP2-Masken in die Schulen legen, sodass man sagt, alle, die in den Unterricht kommen, müssen so eine Maske, die einen auch noch selber schützt, tragen. Ist vielleicht alles in der Überlegung, also hoffe ich mal.
Ist alles möglich, natürlich, das zu überlegen. In Nordrhein-Westfalen ist ja sozusagen schon Tacheles geredet worden, was die Weihnachtsferien betrifft. Die beginnen schon eher, nämlich schon am 18. Dezember, nicht erst am 22. Dezember. Und da soll eben eine Vorquarantäne ermöglicht werden. Also, dass man sozusagen schon weiß, in der Woche vor Weihnachten hat jemand Symptome, hat er keine. Dass wenn man dann zu den Verwandten doch fahren sollte, wenn man welche hat, dass man auf jeden Fall zu Hause bleibt.
Ja, ist doch gut. Freut sich doch jeder drüber. Und ich fühle da auch mit den Schülern und Schülerinnen. Die freuen sich, glaube ich, auch über die Woche. Ferien mehr. Auch die Lehrer freuen sich.
Gut, aber es muss natürlich nachgeholt werden. Ne? Darüber wird ja jetzt auch diskutiert. Holt man die Tage wieder rein?
Ja, meine Güte, das wird man schon wieder nachholen. Also ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich nur meine aus der Lameng geschossene, irgendwie subjektive Haltung. Aber Gott, oh Gott, ja, die paar Tage, da wird jetzt auch keiner irgendwie sein Abitur deswegen nicht machen können. Also vielleicht gibt es welche tatsächlich, ist glaube ich, aber nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Na gut, wenn es bei den paar Tagen bleibt, vielleicht nicht. Aber wenn man zum Beispiel dann noch eine Ferienepisode im Februar einlegen muss. Also ich meine, es ist ja schon viel Schule versäumt worden. Und es gibt natürlich schon, denke ich, auch Schüler, Schülerinnen, die darunter leiden. Abgesehen davon, dass auch viele Eltern darunter leiden, weil sie natürlich in der Zeit, wo frei ist, dann sich kümmern müssen.
Absolut. Das sehe ich auch alles. Aber was gibt es denn für eine Alternative? Also ich meine, das ist ja nun mal, das haben wir ja schon auch alle tausendmal drüber gesprochen, wir müssen ja alle Einschränkungen hinnehmen. Manche mehr, manche weniger. Ja, ist ungerecht, genau wie das ganze Leben immer schon total ungerecht war. Manche werden mit einem Platinlöffel im Mund geboren und andere nicht. Also irgendwie, es nützt ja nichts. Also
das heißt, wir müssen da irgendwie durchschippern und schauen, dass wir auf Sicht fahren, meinen Sie?
Ganz genau, also anders geht's nicht. Es wird immer dran gehen, also ich vertraue tatsächlich, vielleicht ist das auch falsch, aber ich vertraue tatsächlich, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, natürlich auch versuchen, das möglichst so hinzukriegen, dass keiner da extrem drunter leidet und das immer, ich meine, denken Sie an die Leute, die sowieso schon von vornherein mit so viel Vorerkrankungen ihr ganzes Leben bestreiten, dass sie sowieso auch schon auch ohne Corona nicht einfach so rausgehen können und so weiter. Ja, ich habe neulich mal ein paar schöne Artikel darüber gelesen von Menschen, die in Risikogruppen sowieso, also in Extremrisikogruppen sind, die dann so gesagt haben, ich muss nur kichern, wenn ihr alle sagt, huch, ich bin so eingeschränkt, ich kann nicht mehr einfach rausgehen, das konnte ich sowieso noch nie. Ja? Also dieses Relationen lernen, also jetzt in sich in Relation setzen, das ist das, was wir alle die ganze Zeit jetzt extrem machen müssen und auch den Jugendlichen beibringen müssen, die sich zu Recht jetzt irgendwie darüber ärgern, dass sie nicht ausgehen können. Man muss das in Relation sehen. Also uns geht es tatsächlich noch gut.
In der vergangenen Woche gab es einen wirklich guten Tag. Das war der Montag, oder Frau Zöcker?
Ja genau, ging uns glaube ich allen so. Plötzlich Licht am Ende des Tunnels.
Genau, da gab es 2 gute Nachrichten. Das eine war, es gibt wahrscheinlich einen Impfstoff und gegen Corona. Und das zweite war, Joe Biden hatte die Wahl in den USA gewonnen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Impfstoff gucken, es heißt ja, dass er Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen soll. Ja, Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Juhu?
Ja, natürlich. Also juhu auf jeden Fall. Ich habe dann gleich, also es kam dann auch relativ schnell mit den Infos, irgendwie ging es weiter, dass dann man wieder überlegen muss, was heißt denn das jetzt? Wann wird denn der dann auch verfügbar sein? Denn dann braucht man ja diese Herdenimmunität, die bei 2/3 Geimpfter, meinetwegen Deutscher, dann erreicht ist. Und wann kann man das machen? Wie viel Impfdosen braucht man dafür? Dann gab es ein paar Artikel natürlich darüber, fand ich auch sehr interessant, inwiefern das zu finanzieren ist, weil diese Unternehmen sind ja immer alle abhängig davon, dass irgendwelche Leute da Kapital reinschießen, damit sie überhaupt forschen können und weiterforschen können. Ich glaube, deswegen ist dieses Mainzer Unternehmen ja auch mit Pfizer, mit diesem Pharma-Riesen zusammengegangen oder sind von dem quasi, also haben sich mit dem zusammengetan, damit sie überhaupt in der Lage sind, das alles herzustellen und den Vertrieb zu gewährleisten und so weiter. Das ist ja ein riesiges Politikum im Prinzip. Ja.
Also wer wird zuerst geimpft, ist natürlich auch eine wichtige Frage. Und da hat sich die Bundeskanzlerin zu geäußert, Angela Merkel.
Ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören.
Ja, und da ist eben das Ding, dass viele in Deutschland zu dieser Risikogruppe gehören. Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Also in einer Wohlstandsgesellschaft gibt es die mit Bluthochdruck, es gibt die mit Diabetes. Also 40%, glaube ich, der Deutschen oder der Bevölkerung in Deutschland gehören zur Risikogruppe.
Da wird dann wieder genau wie sonst auch, was wir bis jetzt ja irgendwie auch so mehr oder weniger mit Hängen und Würgen hingekriegt haben, wird dann gefragt sein, dass man wirklich irgendwie ganz sich selbst prüft und sich überlegt, brauche ich, also bin ich wirklich jemand, der andauernd mit Leuten zusammenkommt, also bin ich ein Risiko, kann ich meine Arbeit so oder mein Leben so organisieren, noch ein halbes Jahr länger, dass ich kaum jemanden sehe und kann ich vielleicht mich hinten anstellen, ja. Mhm. Das ist dann wieder so eine moralische Frage, wir sind ja wieder hier wieder ganz schwer geprüft, aber ja. Mhm.
Ja, die Moral und die Ethik sind wichtige Felder, die wir zurzeit wirklich wichtig nehmen müssen, aber es ist auch interessant, dass es ein deutsches Unternehmen eben ist, das diesen Erfolg vermelden konnte, in der Tat in Zusammenarbeit mit diesem US-Konzern Pfizer, aber die Deutschen immerhin aus Mainz, BioNTech, die können diesen Erfolg für sich verbuchen. Und Deutschland ist ja lange Zeit als industrielastig gesehen worden. Nicht unbedingt als ein Land, das in der Medizin große Erfolge erzielen kann. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, ja, das ist toll. Ich habe diesen Artikel über im Spiegel da gelesen, über dieses Paar, was da das Ganze mehr oder weniger erfunden hat und wie die halt so ganz mit Fahrrad dazu ins Labor fahren und so und irgendwie jetzt aber eigentlich Millionäre sind und natürlich auch sagen, wie schwer das halt ist, das überhaupt zu entwickeln und dieses Geld zu kriegen. Und nee, ich finde das natürlich großartig. Es gibt allerdings auch noch ein paar weitere Unternehmen. Es gibt ja im Ganzen 6 Impfstoffe, die jetzt eventuell bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Ne? Das ist ja nicht der einzige. Also es gibt jetzt einige und davon kommt noch einer, kommt aus Schweden, aus den USA, kommt aus Deutschland, kommt vielleicht sogar noch einer und so. Also es gibt schon einige Chancen jetzt auf Impfstoffe. Aber trotzdem bleibt die Frage, wer kriegt die, wie viel kann man sich davon sichern? Wie gerecht ist das, wenn die EU sagt, naja, wir sichern uns jetzt auch welche, aber die USA sichert sich schon viel länger. Ne? Also
Donald Trump hat ja direkt gesagt, im Dezember noch sollen 20 Millionen Amerikaner geimpft werden. Ja. Hat er gesagt, als er sich jetzt gezeigt hat im Rosengarten, sein erstes Pressestatement seit der Wahlniederlage.
Mhm, genau, und er sagt ja viel. Ich habe mich sehr gefreut, als die Meldung kam, dass das Londoner Madame Tussauds irgendwie direkt nach der Wahl, bevor irgendwie alles so richtig klar war, schon Trump in Golfklamotten gehüllt hat. Ne? Also die Wachsfigur von Trump in Golfklamotten gehüllt hat, so mit Hinweis darauf, dass er ja die erste Zeit immer nur golfen ging, anstatt durchzutweeten, wie er es sonst so gemacht hat.
Gegen die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gibt es schon seit einiger Zeit Vorwürfe, dass sie in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hätte. Und dann hat sie erst gesagt, wenn sie den Doktortitel verliert, dann möchte sie das Amt als Familienministerin aufgeben. Jetzt hat sie gesagt, ich gebe das Amt lieber nicht auf, aber den Doktortitel, den gebe ich auf. Den gebe ich jetzt ab. Sie will ihn nicht mehr führen. Wir wollen hier in Deutschlandfunk Kultur gleich drüber sprechen. Jenny Zilker ist mein Gast, Journalistin, Schriftstellerin. Aber erstmal fasst Angela Ulrich zusammen, wie die Opposition auf diesen Move von Franziska Giffey reagiert hat.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki meint, Giffey sei dadurch nicht erlöst. Denn immer noch müsse jetzt geprüft werden, ob die SPD-Politikerin bei ihrer Doktorarbeit geschummelt habe oder nicht. Stellt sich heraus, dass sie getäuscht hat, bleibt ihr nur der Rücktritt, sagte Kubicki der Bild-Zeitung. Auch der Vizechef der Unions-Bundestagsfraktion Arnold Fahrts spricht zwar von Respekt vor Giffeys Entscheidung. Doch will Fahrts nun wissen, ob an die SPD-Ministerin die gleichen Maßstäbe angelegt werden, wie in den Fällen zu Guttenberg und Schawan. Beiden CDU-Politikern war der Doktortitel aberkannt worden. Es sei zu spät, um aus der Nummer mit Anstand rauszukommen, urteilt auch ein Parteifreund Giffeys, ihr Amtsvorgänger in Neukölln, Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski. Die AfD fordert seit gestern schon Giffeys Rücktritt. Rückhalt hingegen bekommt Giffey aus der Bundes- und Landes-SPD. Ende des Monats will sie als SPD-Landeschefin kandidieren. Die Freie Universität hatte vergangene Woche angekündigt, Giffeys Arbeit aus dem Jahr 2010 erneut prüfen zu wollen. In einem ersten Verfahren hatte die Uni die SPD-Politikerin zwar gerügt, ihr den Titel aber nicht aberkannt.
Also die Uni will die Doktorarbeit noch mal prüfen. Frau Giffey sagt aber jetzt schon, ich will den Doktortitel nicht mehr führen. Frau Zilker, das klingt nach einer klassischen Flucht nach vorne. Könnte das gelingen?
Ja, es ist so schwierig, weil ich würde tatsächlich lieber abwarten eigentlich, oder wir müssen ja auch einfach abwarten, bis dieses Ding nochmal geprüft wird, ja. Also das ist tatsächlich, ich habe keinen Doktortitel, auch keinen Fake-Doktor, leider noch nicht mal Honoris Causa, obwohl ich den ja wirklich gerne hätte. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich diese Möglichkeiten vom Plagiat da unterscheiden und ob die gleich schlimm sind. Ich weiß, dass es bei Guttenberg wirklich so war, dass er tatsächlich auch Zeitungsartikel kopiert hat, also, und da haben sich dann die Autoren und Autorinnen gemeldet und haben gesagt, das habe ich doch geschrieben in der FAZ und so weiter. Also da gab es wirklich auch, da war ganz klar, jemand hat nicht aus Versehen irgendwie irgendwelche Gänsefüßchen nicht gesetzt und das FF vergessen, ja, sondern hat wirklich richtig Textpassagen gefälscht. Bei Giffey war es so, die hat sich auch darauf verlassen, dass die Uni das geprüft hat und gesagt hat, nee, ist okay. Und dann eben diese Rüge, und nur weil die Rüge ja nicht zulässig ist, wie so ein Rechtswissenschaftler rausgefunden hat, hieß es dann ja, also jetzt dann doch nochmal prüfen. Wenn jetzt aber wirklich dabei rauskommt, meine Güte, die hat tatsächlich einfach nur, das ging ja wohl um Begriffserklärungen, um einem Kapitel zu Begriffserklärungen. Wenn sie da wirklich nur was vergessen hat, dann weiß ich nicht, kann ich das glaube ich nicht, also würde ich das nicht so sehen wie das Vorsätzliche, ich kopiere an anderen Leuten die Ideen und die Worte aus dem Mund. Aber ich kann es nicht beurteilen.
Es ist ja eine Aktivistengruppe, das ist Vroni Black, die da eben aktiv werden, auf deren Internetseite steht, dass 76 von 205 Seiten Plagiatsfundstellen dokumentiert. Also auf 76 von 205 Seiten sieht man tatsächlich, dass plagiiert wurde. Plagiiert. Ja. Und das entspricht einem Anteil von 37,1%.
Ich habe andere Zahlen gesehen. Ich habe gelesen, dass es 27 Stellen gibt. Erst hieß es 119 Stellen. Nach dieser ersten Prüfung waren noch 27 übrig. Und da handelt es sich angeblich, das ist die Quelle, die ich gelesen habe, um eben Kapitel zu Begriffserklärungen. Also nicht um die Ideen selber. Ich meine, was ist eine Doktorarbeit? Wie gesagt, ich habe auch keine. Weiß nicht, ob Sie eine haben. Haben Sie einen Doktor?
Nein.
Ich sagen, nichts Falsches sagen jetzt. was ist so ein Doktortitel oder was ist das, also was bedeutet der? Bedeutet der irgendwas in der Politik? Fragezeichen. Also, oder ist das tatsächlich, was heißt das? Ne? Jetzt hat sie den die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sie darauf bestanden hat, dass man sie Frau Doktor Giffey nennt, ob das über ihren Visitenkarten draufsteht oder nicht. Das weiß ich alles nicht. Aber ich finde es schwer zu beurteilen. Ich weiß auch nicht, warum man sich daraus, also warum man das als Haupt irgendwie Job macht, anderen Leuten die Doktorarbeiten zu untersuchen. Aber andererseits, warum nicht? Ich ärgere mich auch, wenn ich meine Texte irgendwo auf irgendwelchen Homepages finde, als Urheberrechtsverletzung, ohne Zitatkennzeichnung. Das ärgert mich auch.
Ja. Also Frau Giffey selbst hat gesagt, in der Tat, was ich bin, so, das hat mit diesem Titel nichts zu tun. Insofern kann ich den abgeben und brauche den nicht, um hier weiterzuarbeiten. Aber die Gesellschaft findet ja so einen Doktortitel doch immer recht angenehm. Ja?
Ja, das ist halt die Frage. Finden wir das wirklich so wichtig? Oder ist das irgendwie, ist das wichtig, dass jemand in der Beziehung, also wer einmal lügt, dem glaubt man nicht? Hat die wirklich vorsätzlich gelogen? Das muss man jetzt alles rausbekommen. Man muss es auch wirklich tatsächlich einzeln betrachten. Das sind nicht alles die gleichen Fälle, Schawan und Gutenberg und Giffey. Und es gibt ja noch mehr Fälle. Das sind unterschiedliche Fälle und die muss man betrachten und die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten feststellen. Aber,
also Sie denken praktisch, dass diese Flucht nach vorne zu sagen, ich führe den Doktortitel jetzt nicht mehr, dass das Frau Giffey jetzt erstmal nicht oder vielleicht nur zuerst retten wird, aber vielleicht nicht auf die lange Sicht, wenn rausgefunden wird, dass noch viel mehr plagiiert wurde,
ganz
als
genau.
Man jetzt denkt.
Das glaube ich schon. Das wird sie auf Dauer dann nicht retten. Da wird man sehen, was daraus wird. Irgendwie schade, aber ja.
Vor einer Woche ist Joe Biden in den USA zum Wahlsieger ausgerufen worden und Donald Trump hat sich ja die ganze Woche über dann geweigert, Frau Zürcher, anzuerkennen, dass er diese Präsidentenwahlen nicht gewonnen hat. Aber gestern im Rosengarten des Weißen Hauses hat er dann über den Impfstoff erst geredet, über den wir hier in dieser Stunde auch schon gesprochen haben, den er also weitläufig verteilen möchte. Und dann hat er durchblicken lassen, dass er vielleicht doch keine zweite Amtszeit im Weißen Haus antreten kann.
Whatever happens in the future, who knows which administration it will be? I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown.
Also er sagt, was in der Zukunft passieren wird, welche Regierung es dann geben wird, das wird die Zeit zeigen. Aber er könne uns versichern oder den Amerikanern versichern, dass diese Regierung nicht in einen Lockdown gehen wird. Ja, sagt da jetzt einer, okay, es ist tatsächlich nicht sicher, ob ich weiterhin amtierender Präsident sein werde?
Ja, wahrscheinlich. Aber ehrlich gesagt, man kann diese ganzen Trump-Aussprüche auch echt, also man sollte die eigentlich nicht analysieren, weil das ist ein klinisch kranker Mensch, der sich wie ein trotziges Kind verhält und nicht logisch ist. Ja, also der im Gegensatz zu anderen Politikern, wo man auch immer schon spürt und auch vielleicht zu viel spürt, dass deren Sätze ja wirklich so dermaßen genau vorher 1 Milliarde Mal hin und her gewendet wurden. Und wenn ihm noch was rausrutscht, dann gibt es einen tierischen Skandal und das ist vorbei. Ist ja Trump, dieses Trumpsche einfach so vor sich hin trompeten, irgendwie quasi sein dunkles Markenzeichen geworden. Und also klar, dem werden von allen Seiten jetzt schon irgendwie Leute ins Ohr geschrien haben, du kannst jetzt nicht mehr so weitermachen, es geht nicht, du musst das jetzt. jetzt anerkennen, das ist Quatsch, du spinnst. Ja? Und irgendwas davon wird auch in diesem narzisstischen Hirn irgendwo angekommen sein. Und dann wird er, also er kann sich dann doch nicht raustragen lassen. Also das wäre vielleicht dann sogar ihm zu lächerlich.
Ja? Es war ja sehr viel die Rede in den sozialen Netzwerken von seinen grauen Haaren, als hätte er die Färbung nicht mehr ordentlich hingekriegt.
Ja, ich meine, er war ja auch die ganze Zeit nur Golf spielen jetzt, anstatt wie sonst irgendwie. Ne? Also das kann schon sein, dass er dass man das auch äußerlich so langsam mitbekommt. Also ich möchte also tatsächlich gerne mal wissen, was da so im Umfeld direkt abgeht. Also wie irre das wirklich ist. Das ist ja wirklich, das kann man sich in keiner Serie ausdenken.
Gut, vielleicht kann man sich es in der Serie ausdenken. Ja. Aber wir reden natürlich nicht so sehr über Äußerlichkeiten, sondern wir können auch nochmal gucken, wie denn jetzt die Zahlen genau sind. Im sehr stark umkämpften Bundesstaat Georgia ist ja Joe Biden auch zum Sieger ausgerufen worden jetzt. Aber in North Carolina hat Donald Trump gewonnen. Damit sind jetzt aber die Rennen in allen Bundesstaaten entschieden und mit dem Sieg in Georgia käme Biden auf 306 der 538 Wahlleute und für diesen Sieg benötigt er mindestens 270 Wahlleute. Also dann hat er doch sehr deutlich gewonnen, Joe Biden.
Ja, hat er auf jeden Fall. Also war ja schon vorher klar, nachdem er mehr als 270 hatte. Ja,
aber jetzt gucken wir mal ins Jahr 2024, dann könnte Trump natürlich wieder antreten und dann gewinnen.
Ja, das ist jetzt die Frage, was in den nächsten 4 Jahren passiert mit diesen 70 Millionen, die ihn gewählt haben. Ne? Also das ist irgendwie, ob das auch eine Trotzreaktion war, ob was passiert in den 4 Jahren, was sie dann auch vielleicht tatsächlich irgendwie eines anderen überzeugt. Also ob die sich noch mehr abkapseln, ob dieses Land sich noch mehr spaltet oder ich weiß es nicht genau. Ich bin immer so hin und her gerissen. Einerseits sehe ich auch, dass es besser werden könnte. Ich sehe irgendwie, dass die Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel dem ganzen Land schon, also auch, dass da Konsequenzen zu spüren sind. Also dass es schon sich was bewegt hat irgendwie. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch dass jetzt ansteht, dass die Proud Boys demonstrieren, eine der schlimmsten rechtsextremen und chauvinistischen und frauenfeindlichsten Gruppen, die es überhaupt gibt, die jetzt aber ganz offen da für Trump auf die Straße gehen. Ich weiß es nicht genau. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich sowas noch mehr spaltet. Aber ja, nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, muss es nicht heißen, dass das nicht gibt.
Diese Demonstration steht ja für heute an. Wir werden sicherlich darüber weiter berichten im Laufe des Tages hier auch in Deutschlandfunk Kultur. Jetzt heißt die Vizepräsidentin Kamala Harris und sie steht ja für die Integration als Frau, als jemand mit Wurzeln in Indien, als schwarze Frau auch. Also insofern könnte das doch dazu beitragen, dass das Land sich ein bisschen wieder eint.
Absolut, da hoffen wir ja auch alle ganz extrem drauf. Also die wird ja auch dann hoffentlich in 4 Jahren, wenn der Biden zu alt ist und wenn er sich zu alt fühlt, die wird sich dann hoffentlich dahinstellen und die erste Präsidentin werden. Also das, klar, hoffe ich auch. Und das, wenn ich beten würde, was ich nicht tue, würde ich genau dafür beten, ja. Also klar.
Aber Sie beten nie, auch nicht in diesem Fall.
Ich bin ja orthodoxe Atheistin, deswegen bete ich nicht, aber ich wünsche mir das trotzdem und ich versuche trotzdem meine Vibes in die Richtung zu schicken. Nein, aber ich weiß es nicht, das ist tatsächlich, ich schäme mich nicht dafür, dass ich das nicht weiß, weil ich habe das Gefühl, in den USA weiß es auch keiner. Ja? Also die sind alle genauso verzweifelt und können das auch nicht begreifen. Die eine Hälfte begreibt es nicht und die andere sagt, wieso? Ich meine, was man irgendwie sich vielleicht überlegen müsste als Demokraten, oder das werde ich schon überlegen, was die Republikaner, glaube ich, einfach immer besser gemacht haben, ist dieses, sie hatten einen Menschen und die hatten ein Ziel. Das war die Welt vor dem Sozialismus. Und also das war ganz klar, unter diesem republikanischen Schild haben die alle Kräfte zusammengerafft und haben deswegen auch diese ganzen vielen Wähler und Wählerinnen bekommen. Demokraten, da brennt ja irgendwie an jeder Ecke ein anderer wichtiger Punkt. Es gab auch keinen Menschen, der die so zusammengeführt hat. Es ist ein Riesenland. Es ist ja auch schwer, alle unter einen Hut zu kriegen. Jeder Demokrat in jedem Bundesland und auf dem Land und an der Stadt unterschiedlich will ganz unterschiedliche Sachen. Das ist, glaube ich, das Problem. Das haben die Republikaner besser hingekriegt. Vielleicht müssten die Demokraten sich darauf konzentrieren, in den nächsten 4 Jahren tatsächlich auch einen großen Punkt zu finden, also ein Ziel, eine Überschrift, unter der man dann sagen kann, aber das ist doch unser Ziel. Und das darf halt nicht, das hatte letztens in der Taz jemand sehr schön geschrieben, da nützt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen, unser Ziel ist, jeder kann alles schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär, weil das stimmt nicht mehr, das weiß auch jeder, man muss es irgendwie anders formulieren, also so, dass wirklich jeder arme Mensch sich auch mitgenommen fühlt. Und aber ich meine, wer bin ich? Ich habe keine Ahnung, ich wohne da noch nicht mal.
Aber vereint euch hinter einem Ziel, ist sozusagen ihr Plädoyer hier. Der Ratschlag sozusagen an die Demokraten in den USA. Sind Kunst und Kultur systemrelevant? Darüber ist in dieser vergangenen Woche sehr heftig gestritten worden, denn natürlich leiden die Kulturschaffenden sehr unter der Pandemie. können nicht auftreten wie gewohnt. Die Theater sind zu, die Konzertsäle sind zu. Jenny Zülker, Autorin, Schriftstellerin, das ist sozusagen ein Synonym, aber auch Journalistin. Sie haben das ja auch sehr verfolgt. Sind Sie der Meinung, dass die Kultur systemrelevant ist und es daher jetzt diese Einschränkungen nicht geben sollte?
Also ich bin der Meinung, dass es die Einschränkungen geben muss, weil es hat ja gesundheitliche Gründe und nicht, es hat nicht den Grund, eine Kultur oder ein oder Kulturschaffende zu zerstören. Ich bin auch natürlich der Meinung, ich bin ja Teil der Kulturschaffenden, dass das relevant ist. Aber ich nehme immer sehr gerne als Beispiel da, das auch sehr oft gerade momentan, weil das wirklich viel diskutiert wird, das Kinderbuch Frederik, das kennen Sie bestimmt mit der kleinen Maus, die im Winter immer im Sommer zu faul ist, um die ganzen Körner zu sammeln für den Winter und da immer nur rumsitzt und dann sagen die anderen Mäuse, du arbeitest ja gar nicht und dann sagt sie, doch, ich sammle ja Sonnenstrahlen Farben, und Geschichten oder? Und Farben und dann im Winter, wenn alle Mäuse alles aufgegessen haben und sich da langweilen im dunklen Keller, kommt dann der alte Frederik mit seinen Geschichten. Allerdings, also das, so sind wir ja Kulturschaffende, wir sind diejenigen, die da im Keller dann die Geschichten erzählen. Allerdings sind wir nicht Mäuse, die depriviert in dem Keller darben und keine Geschichten haben außer Frederiks. Wir haben nämlich Bücher und Filme und Bilder und wir können singen und tanzen und solange wir nicht in Isolationshaft sind, haben wir Kultur. Deswegen ist natürlich die neu entstehende Live-Kultur nicht so systemrelevant, wie meinetwegen Ärzte und Ärztinnen sind, die Menschenleben retten. Ich finde das überhaupt kein Problem, als nicht systemrelevant betrachtet oder bezeichnet zu werden. Das ist für mich ich bin nicht systemrelevant. Wir können auch hervorragend ohne neues Buch oder eine neue Filmkritik von mir leben, und zwar jahrelang. Sie können einfach die alten lesen. Ja? Das ist aber genau der Unterschied. Und man darf nicht verwechseln, das eine ist die Sorge, die berechtigte Sorge von uns allen Kulturschaffenden um unsere Zukunft, dass wir also jetzt zugrunde gehen und bankrott gehen. Das darf natürlich nicht passieren. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Gesellschaft geht nicht bankrott, wenn jetzt mal 3 Jahre lang oder 1 Jahr lang oder so keine Platte von irgendwem rauskommt. Das wäre zwar bescheuert und da leiden viele Leute drunter, aber natürlich brauchen wir das nicht zum Leben, weil wir haben ja noch Kultur. Wir sind nicht depriviert.
Hoffen wir, dass es nicht 3 Jahre dauert, also auf jeden Fall, denn ich glaube, das wäre wirklich ganz dramatisch für sehr viele Kulturschaffende.
Absolut, für mich auch.
Und wir hören mal Dota Kerr, Liedermacherin, früher Kleingeldprinzessin. Was hat sie gesagt zu diesem Thema Systemrelevanz der Kultur?
Meine große Hochachtung für alle Ärzte und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten und auch zurzeit da viel zu tun haben und ackern und auch zu wenig Anerkennung bekommen. Trotzdem möchte ich behaupten, dass die Musik auch systemrelevant ist oder auch, was heißt systemrelevant, vielleicht Trost geben kann und Halt und Ablenkung und Zerstreuung, und auch das sind sehr positive Beiträge.
Aber das habe ich genau gerade doch gesagt. Die Musik ist ja auch nicht weg. Es ist ja nicht Musik verboten. Ich habe gerade die Neuverfilmung von der Stefan Zweig Schachnovelle gesehen. Philipp Stölzl hat die neu verfilmt. Und in diesem Buch und in diesem Film geht es ja genau darum, dass jemand gefoltert wird, indem er im Hotel Metropol in Wien von den Nazis festgehalten wird. Und es wird ihm alles entzogen. Der hat keine Ablenkung. Und das ist ein sehr geistiger Mensch, also vergeistigter Mensch. Und der dann irgendwann, kurz bevor es echt nicht mehr aushält und eigentlich sterben muss an Depriviertheit, baut er sich dann aus seinen Brotecken und Brotenden oder Brotresten, baut er sich dann Schachfiguren, weil er ein Buch irgendwo gefunden hat mit Schachspielen und dann spielt er Schach. Und so ist aber so, in so einer Situation ist keiner von uns, auch Dota nicht. Also wir können alle mit den alten Sachen eine Weile überleben. Es ist natürlich wirklich, wie sie sagt, das ist auf jeden Fall existenzgefährdend, aber das ist was anderes. Ja? Das ist ein anderes Problem. Ich würde es nur einfach von der Bezeichnung her, ich würde das Thema Systemrelevanz einfach gar nicht mehr im Zusammenhang mit sowas benutzen wollen.
Verstehe. Jetzt hatte Herbert Grönemeyer einen Vorschlag gemacht, mit Blick eben darauf, dass man was tut für die Kulturschaffenden. Er sagt, die Reichen sollten die Kulturschaffenden unterstützen, denn 1,8 Millionen Millionäre gibt es in Deutschland und eine Gesellschaft sei eine Familie. Und wenn die Wohlhabendsten bereit erklären, sich würden zu einer zweimaligen Sonderzahlung von zum Beispiel 50.000 oder 150.000 Euro, dann stünde eine Menge Geld zur Verfügung, um eben Pleiten zu verhindern, Existenzen zu sichern, Ängste zu mildern.
Ja, finde ich eine super Idee. Also Herbert und ich sind da bestimmt einer Meinung, aber ich weiß es nicht, wie man das den Reichen jetzt so beibietet. Ich meine, die Idee mit der Kapitalsteuer und diesen reichen Steuern ist ja nun wirklich nicht neu. Wurde immer wieder diskutiert. Teilweise gab es das ja auch schon sogar in Deutschland. Gibt es jetzt gerade nicht mehr und es wird immer wieder angebracht. Also es ist unheimlich schwer, das durchzukriegen. Da kann Herbert sich ja gerne mal mit Olaf Scholz zusammensetzen. Also soll er machen. Ja.
Der Vorschlag ist vom 4. November. Ich bin auch gar nicht genau informiert tatsächlich, wie es aufgenommen worden ist.
Ist, glaube ich, also genauso wie das ich jetzt auch aufnehme. Super Idee. Ja, Herbert, dann schlag doch mal bitte vor, wie du das den Reichen irgendwie, also wie man das rechtlich durchsetzen muss. Das ist ja schön, wenn darüber diskutiert wird. Ich finde das auch gut. Aber das muss ja nicht heißen, dass es jetzt tatsächlich sofort auch klappt. Ja.
Ich weiß, dass Sie gerade in Baden-Baden waren, Frau Zöcker, denn Sie sind in der Jury des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden 2020, das am 21. November, also bald, beginnt. Wie war denn die Juryarbeit jetzt unter Pandemiebedingungen?
Ja, die war leider eigentlich so wie sonst auch immer und deswegen eigentlich ganz anders als beim Fernsehfilmfestival, weil normalerweise wird dort vor Publikum diskutiert. Das ist besonders an diesem Festival. Es gibt nur zwei Festivals in Deutschland, soweit ich weiß, wo das so gemacht wird. Das eine sind die ARD-Hörspieltage, da war ich letztes Jahr in der Juryvorstand und dieses Mal bin ich halt in der Jury von diesem Festival und wäre natürlich toll gewesen, weil das ist wirklich irre, wenn man vor Publikum und vor den Filmschaffenden den Film diskutiert und danach mit denen diskutiert. Das ist was völlig anderes als sonst meine sonstige Juryarbeiten, da zieht man sich halt zurück. Man guckt die Sachen und dann redet man.
Wird man dann auch manchmal angegriffen, so nach dem Motto, warum jetzt diese Auswahl?
Klar, das ist unheimlich, das ist wirklich, das ist schwierig und hart und es gibt Diskussionen. Natürlich sind wir alle irgendwie Etikette, waren wir die Etikette, aber das hätte mich wirklich, also bin traurig, dass bei meiner ersten Jury mit bei diesem Festival gerade, denn diese Pandemie war. So saßen wir also wieder quasi alleine, haben das im Studio aufgezeichnet. Läuft ab 21. November zusammen mit den 12 Wettbewerbsfilmen auf Dreisat. Also man kann sich die Diskussion dann online angucken dazu, zu den Filmen, die laufen. Ja, und das war schade. Also die Diskussion war natürlich trotzdem toll.
Die Diskussion hier auch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne.
In dieser Stunde.